Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
Heute ist Dienstag, der 30. April. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird gesponsert von Scalable Capital, dem Broker mit Trading Flatrate, Zinsen und Portfolioanalysen. Morgen ist zwar Feiertag, trotzdem wollen wir heute nochmal über High Performer sprechen. Zuerst gibt's High Performance Chemikalien und danach kommen High Performance Athleten. Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Performance. Das ist einer der wichtigsten Merksätze für alle Börsenanfänger, denn am Anfang wirkt es oft logisch, dass man einfach die Aktien kauft, die auch schon in letzter Zeit gut performt haben oder eben umgekehrt. Dafür, dass das nicht immer stimmt, gab es gestern aber mal wieder einige Beispiele. Das erste Beispiel ist die Deutsche Bank. Die hat bisher in diesem Jahr schon sehr gut performt und zwischen Januar und letztem Freitag hat sie mehr als 30% zugelegt, gestern ging es aber 10% bergab. Denn seitdem die Deutsche Bank vor 14 Jahren die Postbank gekauft hat, gibt es einen Rechtsstreit mit Postbankaktionären, die der Meinung sind, dass sie eigentlich zu wenig Geld gekriegt haben. Und Ende letzter Woche hat das Oberlandesgericht Köln angedeutet, dass sie damit Recht haben könnten. Die Deutsche Bank stimmt dem zwar nicht zu, will aber zur Sicherheit schon mal 1,3 Milliarden Euro an Rückstellungen bilden. Im schlimmsten Fall müssen die tatsächlich an die Aktionäre der Postbank gezahlt werden. Und die Summe entspricht immerhin fast dem kompletten Gewinn, den die Deutsche Bank letztes Quartal gemacht hat und das, obwohl das letzte Quartal ein sehr gutes war. Übrigens ist auch krass, dass die Postbank-Aktionäre eigentlich nur eine Nachzahlung von 700 Millionen gefordert haben. Aber weil sie schon 2011 geklagt haben, muss man das Geld verzinsen und deshalb kommen nochmal 600 Mio. Zinsen dazu. Die Deutsche Bank hat also gestern bewiesen, dass starke Performance in der Vergangenheit kein Indikator für die Zukunft ist. Und der niederländische Medizingerätehersteller Philips hat bewiesen, dass auch schwache Performance kein Indikator ist. Die Aktie hat nämlich bisher in diesem Jahr um die 6% verloren, gestern dann aber auf einmal um entspannte 30% zugelegt. Und das, obwohl erstmal rauskam, dass Philips rund 1 Milliarde Euro an Schadensersatzzahlungen leisten muss. Konkret geht es darum, dass Philips Beatmungsmasken gegen Schlafapnoe verkauft hat und dann die Sorge aufkam, dass einige Komponenten davon vielleicht krebserregend waren. Analysten haben damit gerechnet, dass Philips deswegen Schadensersatzzahlungen von bis zu 4 Milliarden Euro zahlen muss. Im schlimmsten Fall wurde sogar mit 10 Milliarden gerechnet. Entsprechend ist die 1 Milliarde eine ziemliche Erleichterung und eine große Erleichterung gab es gestern auch für Tesla-Aktionäre. Die Aktie hat zwischenzeitlich nämlich um die 15% zugelegt. Das ist an sich schon viel, entspricht beim Börsenwert von Tesla aber einem Wertzuwachs von ca. 100 Milliarden Dollar. Oder anders gesagt, Tesla hat gestern mehr Wert zugelegt, als Porsche, Mercedes, Ferrari oder BYD insgesamt wert sind. Der Grund dafür ist, dass Musk am Sonntag nach China gereist ist und dort jetzt die Zulassung gekriegt hat, um sein Fahrassistenzsystem zu verkaufen. Das ist aus mehreren Gründen spannend. Erstens kostet das Full Self-Driving System in den USA 8.000 Dollar, man kann das jetzt also auch in China verkaufen. Viel wichtiger ist aber die politische Message, dass Tesla in China dieselben Rechte und Zulassungen kriegt wie die einheimischen Autobauer. Dafür hat Tesla übrigens auch einen Deal mit Baidu abgeschlossen, um die ganzen Kartendaten in China zu kriegen. Ob Tesla deswegen wirklich 100 Milliarden Dollar mehr wert ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ebenfalls entschieden hat sich endlich auch der österreichische Milliardär Reinhold Geiger. Der will seine Firma L'Occitane schon länger von der Börse runterkaufen. Gestern gab es dann endlich ein Angebot. Geiger will die Anteile, die ihm bisher noch nicht gehören, zu einer Bewertung von ca. 6 Milliarden Euro kaufen. Finanziert wird der Deal unter anderem von Goldman Sachs und Blackstone. An der Börse kam das erstmal aber nicht so gut an. Scheinbar haben sich die Aktionäre ein bisschen mehr erhofft. Umso besser kam dafür eine Übernahmemeldung beim französischen IT-Giganten Atos an. Der hat in den letzten Monaten fast seinen kompletten Börsenwert verloren. Jetzt will die französische Regierung aber einen Teil vom Business kaufen. Entsprechend hat die Aktie um die 20% zugelegt. Ansonsten gab es gestern noch solide Quartalszahlen von Domino's Pizza und einen Bitcoin, der leicht gefallen ist und gestern Nacht bei ca. 63.000 US-Dollar lag. Filmempfehlung, Aktienanalyse und Verbraucherhinweise. Heute gibt's das rundum sorglos Chemiepaket von unserer US-Korrespondentin Sabrina.
Bevor ich gleich über die Aktie rede, will ich euch erstmal noch einen Film empfehlen, der, glaube ich, ziemlich gut erklärt, warum das Unternehmen, von dem ich gleich erzähle, so spannend ist. Und zwar müsst ihr unbedingt mal Dark Waters auf Netflix gucken. Eine Geschichte nach einer wahren Begebenheit, die den Kampf eines Anwalts gegen den amerikanischen Chemieriesen DuPont erklärt. In dem Film geht es darum, dass DuPont jahrzehntelang giftige Chemikalien in die Umwelt geleitet und selbst die eigenen Mitarbeiter heftigen Gesundheitsgefahren ausgesetzt hat. Im Mittelpunkt steht dabei die sogenannte Perfluoroktansäure, auch bekannt als C8, die hochgradig krebserregend ist, aber damals unter anderem für die Produktion von Teflonpfannen eingesetzt wurde. Seit dem Film, und das solltet ihr auch tun, benutze ich nur noch Gusseisen oder Edelstahlpfannen, denn was Firmen wie DuPont alles in ihre Produkte packen, ist leider echt ziemlich ekelhaft. Umso wichtiger sind deshalb Firmen wie Ingevity, die nachhaltige Chemikalien entwickeln und bei der Produktion nicht nur auf die Performance, sondern eben auch auf die Bioverträglichkeit achten. Im Sortiment sind dabei Sachen wie Agrochemikalien, Klebstoffe, Schmiermittel, Beschichtungen und sogenannte Elastomere, also gummiartige Stoffe, die für Baukunststoffe, die Ölförderung oder in der Automobilindustrie eingesetzt werden. Der Name Ingevity leitet sich übrigens von den Worten Innovation und Ingenuity ab, also Einfallsreichtum, und soll damit beschreiben, dass sich die Firma bei all ihren Produkten wirklich Gedanken darum macht, wie sie gesünder, umweltfreundlicher oder nachhaltiger sein können. Mit ihren Chemikalien kann die Firma zum Beispiel Abfälle in Biogas verwandeln, Kraftstoffe so verändern, dass sie weniger Emissionen ausstoßen, oder Hochleistungskohlenstoffmaterialien entwickeln, die Batterien und Elektronik energieeffizienter und leistungsfähiger machen. Zu den Kunden gehören deshalb ganz viele Autofirmen wie zum Beispiel GM, Ford oder Tesla, große Lebensmittelunternehmen wie Procter & Gamble oder zum Beispiel auch der New Yorker Flughafen JFK, der extra die Asphalttechnologie von Ingevity nutzt, mit der Start- und Landebahnen schneller, langlebiger und emissionsärmer gebaut werden können. Mit gerade mal 1.700 Mitarbeitern und einem Börsenwert von 1,8 Milliarden Dollar ist die Firma trotzdem noch relativ klein und der Kurs der Aktie deshalb leider ganz schön schwankungsanfällig. Die Analysten von Jefferies empfehlen die Aktie aber trotzdem zum Kauf, und das, obwohl der Kurs seit dem Rekordhoch 2019 gut 30% abgerauscht ist. An sich ist das Business aber hoch profitabel, und weil die Aktie unterm 5-Jahres-Schnitt gehandelt wird, ist eine Neubewertung tatsächlich ziemlich wahrscheinlich. Wer mehr über die Firma wissen will, der schnappt sich also am besten mal die Q1-Zahlen, die jetzt am 1. Mai rauskommen. Und wie gesagt, bitte unbedingt den Film Dark Waters ansehen.
Denn Darling, alles ist Chemie. Alles ist Chemie.
Ich wage zu behaupten, dass es in ganz Deutschland keinen Aktienpodcaster gibt, der besser über Kampfsport sprechen kann als mein Kollege Pascal, und deshalb macht er das jetzt.
Was haben der Meta-Chef Mark Zuckerberg, Rapper Snoop Dogg, der französische Präsident Emmanuel Macron und ich gemeinsam? Wir alle machen einen Kampfsport. Und damit sind wir kein Einzelfall. Denn Kampfsport wird immer beliebter, und das zeigt sich auch bei der größten Kampfsportaktie, aka der 17 Milliarden Dollar schweren TKO Group. Das wird nicht unbedingt jedem etwas sagen, aber hinter TKO verstecken sich die Kampfsportliga UFC und der Wrestling-Veranstalter WWE. Die sind im letzten Jahr als Konzern verschmolzen und seitdem in einer Firma. Und ich würde sagen, das ist ein Perfect Fit. Denn mit der WWE ist die wohl größte Storytelling-Organisation der Welt, mit einer der am schnellsten wachsenden Sportarten, aka Mixed Martial Arts, vereint worden. Von der neuen Power profitierte zunächst die WWE. Der Wrestling-Gigant hat nämlich Ende 2023 einen 10-jährigen 5 Milliarden Dollar Deal mit Netflix abgeschlossen und damit für reichlich Aufsehen gesorgt. Denn Netflix hat weltweit 260 Millionen Abonnenten, allein in den USA rund 80 Millionen, während das traditionelle US-Kabelfernsehen nur noch 78 Millionen hat. Die WWE verdreifachte also damit auf einen Schlag die Reichweite ihres Contents. Und genau das soll nun auch bei der UFC passieren. Die verhandelt nämlich gerade ihre Übertragungsrechte. Glaubt man einigen Wall Street Analysten, könnte das rund 3 Milliarden Dollar bringen. Damit würden sich die Einnahmen auf einen Schlag verdoppeln. Für die UFC ist das aber nichts Neues, denn beim letzten TV-Deal 2018 verdoppelten sich die Einnahmen schon einmal. Das ist umso krasser, wenn man bedenkt, dass der heutige UFC-Chef Dana White mit seinen Geschäftspartnern die UFC 2001 für nur 2 Millionen Dollar gekauft hat. Den krassen Aufstieg gab es also in gerade mal 20 Jahren. Geschafft hat man das unter anderem mit einer TV-Serie namens The Ultimate Fighter. Die wurde schon 2005 veröffentlicht und ist für viele andere Sportserien ein Vorbild, zum Beispiel für Drive to Survive. Aber zurück zum Business. Neben den Übertragungsrechten gibt es noch mehr als 350 Live-Events, die über das ganze Jahr verteilt veranstaltet werden. Dazu kommen Sponsoring-Deals mit Firmen wie Monster oder Budweiser. Und Lizenzvereinbarungen, zum Beispiel mit EA für Videospiele und der Kampfsportmarke Venom für Sportartikel. Insgesamt wird die Firma damit dieses Jahr ein bisschen mehr als 2,5 Milliarden Dollar umsetzen. Tendenz, wie gesagt, stark steigend. Neben dem Wachstum passt auch die Profitabilität. Die operative Gewinnmarge soll laut Analysten in den nächsten Jahren auf bis zu 40% steigen. So ein Niveau kennt man sonst nur von Softwarefirmen. Aber wie so oft hat das Ganze natürlich seinen Preis. Zu den 17 Milliarden Dollar Börsenwert kommen nochmal 3 Milliarden Dollar Schulden. Das sind also fast 20 Milliarden Dollar für eine Firma, die nicht mal 3 Milliarden Dollar Umsatz macht.
Und ja, wenn er ballern will, keine Ahnung, ich baller gerne, ne? Das Thai-Boxen, ey, schön ballern, immer drauf, immer weiter. Gewalt, geil, ey.
Das war Ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Feiertagsbedingt hören wir uns morgen leider nicht wieder, aber dafür geht's am Donnerstag mit dem Crypto First Day weiter. Bis dahin, alles Gute, adios.